das, glaube ich, macht den Menschen irgendwie Mut, dass es solche Leute gegeben hat. Und die Proteste gegen die bestehenden Verhältnisse sind ja eher im Wachsen begriffen als im Abnehmen.
Vor 75 Jahren wurden die führenden Figuren der letzten revolutionären Bewegung in Deutschland, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, von rechten Freikorpssoldaten ermordet. Vor allem Rosa Luxemburg hat es zur größten Prominenz einer Sozialistin in Deutschland gebracht. Sie wurde 1871 in damals russischen Galizien geboren, als Tochter jüdischer Eltern. Zuerst in der polnischen, ab 1888 in der deutschen Sozialdemokratie fand sie ihre politische Heimat. Von Anfang an stand die Kennerin der Ökonomie auf dem linken Parteiflügel, der gegen 1914 hin in der SPD immer mehr an den Rand rückte. Bemerkenswert war ihr Widerstand gegen die zunehmende Anpassung der Partei an den Parlamentarismus, auch wenn sie trotzdem der lähmenden Parteiparole »Bereit sein ist alles« zustimmte. Ihr Festhalten an marxistischer Tradition bei gleichzeitiger Entwicklung neuer Parolen wie in der Massenstreikdebatte drückt am besten folgender Satz aus. Zitat: »Die Masse ist stets das, was sie nach Zeitumständen sein muss, und sie ist stets auf dem Sprung, etwas total anderes zu werden, als sie scheint.« Rosa Luxemburg entwickelte, abgesehen von der reserviert aufgenommenen Imperialismustheorie, keine eigene Theorie, sondern entwickelte ihre Vorstellungen in der Praxis, wobei ihre Kritik von Nationalismus und Bürokratie und vor allem des Militarismus hervorzuheben sind. Oskar Neg, Professor in Hannover, den ihr eben schon mal kurz gehört habt, und seit den 70er Jahren einer der profiliertesten Denker der Linken, versuchte in einem Interview das Geheimnis der Rosa Luxemburg etwas aufzuhellen.
Rosa Luxemburg ist ja eigentlich so eine geschichtliche Figur, auf die sich sehr viele linke Traditionen stützen. Die Frauenbewegung reklamiert Rosa Luxemburg für sich sogar. Autonome können mit der Imperialismustheorie von Rosa Luxemburg was anfangen. Die SPD hebt Rosa Luxemburg auf ihren Schild, also Peter Glotz hat sie neulich mal gelobt. Dann gibt es die antimilitaristische Richtung, die an Rosa Luxemburg viel findet. Selbstverständlich in der DDR gab es eine Traditionspflege an Rosa Luxemburg erinnert. Was ist es jetzt, was Sie speziell an Rosa Luxemburg noch interessant finden?
Rosa Luxemburg ist ja eine Persönlichkeit, die wie sonst wenige die Anfangskatastrophe dieses Jahrhunderts, nämlich den Ersten Weltkrieg, ihren Spätwirkungen so erkannt hat, wie kein sonstiger Analytiker. Das heißt, sie hat gesehen, dass die Zerstörung der internationalen Solidarität der Arbeiterklasse ein wesentliches Element einer Katastrophengeschichte ist, deren Ende sie ja gar nicht miterlebt hat. Und insofern ist Rosa Luxemburg, die 1919 bestialisch ermordet wurde, so etwas wie eine moralisch integrale Persönlichkeit geblieben, die eben auch für viele verschiedene Positionen verwendbar ist. Und für mich ist sie eben die entscheidende demokratische Sozialistin. Das heißt, sie ist für mich jemand, der zum ersten Mal eine andere Form der demokratischen Republik formuliert als das Bürgertum. Und sie ist nicht beteiligt an der Korruption einer solchen direkten Demokratie. Sie hat das nicht mehr miterlebt, was dann im Leninismus und in der Sozialdemokratie später aus dem Begriff und aus der Sache Demokratie gemacht wurde. Also die Demokratin ist es für mich, die entscheidende Bedeutung hat.
Diese Stellung von Rosa Luxemburg, also könnte man noch sagen, resultiert schon daraus, dass sie in gewissem Sinne immer eine Außenseiterin gewesen ist, also vor allen Dingen in der SPD, auch immer mehr an den Rand gedrängt worden ist, aber auch, also speziell als Frauen, als Jüdin, ja immer schon, also sozusagen vom Ursprung her eine randständige Figur gewesen ist.
Völlig richtig, ja. Sie drückt in sich sehr viele Seiten aus, denen schon damals entschiedene Vorurteile begegneten. Sie haben mit Recht erwähnt, sie ist Jüdin, sie ist Frau, sie ist Fremde, nicht als Polin in Deutschland. Das heißt, sie eignet sich vorzüglich als ein Aggressionsobjekt und als eine Feindfigur. Und das ist ja auch für sie tödlich gewesen.
War doch so, dass Rosa Luxemburg also auch in ihrem Denken sehr stark in der Arbeiterbewegung verwurzelt war. Also dass sie ja nun doch in sehr vielen Aspekten, zum Beispiel in ihrer Beziehung zu Marx, den sie zwar in bestimmten Punkten kritisieren konnte, ja nun doch sehr orthodox gedacht hat und also sehr stark auf dem Boden der Arbeiterbewegung gestanden hat. Inwiefern kann man sich dann heute da noch so positiv drauf beziehen?
Nun, Sie fragen also, wenn das einfach nicht mehr mit dieser Klassensituation, dieser Klassengesellschaft so ist, was bedeutet Rosa Luxemburg dann? Selbst wenn die Klassen heute sich differenziert haben und einzelne Klassenmerkmale auch verschwunden sind, so gibt es doch das, was für Rosa Luxemburg immer das Entscheidende gewesen ist, nämlich Mächtige und Ohnmächtige, Unterdrückte und Herrschende. Das heißt, für sie war ja Revolution Emanzipation des Einzelnen, Emanzipation der Gesellschaft, Befreiung von Abhängigkeiten und nicht eine Art geschichtsphilosophische Metaphysik, in der diese Dinge eingebunden sind, sondern gerade, also Freiheit ist immer Freiheit des Andersdenkenden und das demokratische Lebenselement waren so wichtig, dass ich glaube, das auch völlig unabhängig ist von sich verändernden Klassenstrukturen, sondern dass ein Begriff der eigensinnigen Politik, der Politik der Emanzipation, der nach wie vor eine gewisse moralische Attraktivität hat, wie man ja auch sieht, wenn 80.000, 100.000 Menschen unkommandiert dahin marschieren. Das sind ja auch heute unter heutigen Bedingungen große Massen.
Nicht? Aber wie ist denn das jetzt zu beurteilen, dass so viele Menschen sich zu diesem Jahrestag in Berlin zu einer Demonstration oder zu einer Kundgebung zumindest zusammengefunden haben, schwingt da nicht auch ein gehöriges Stück DDR-Nostalgie mit?
Ja, ich weiß nicht, Nostalgie, ich meine, es wird sichtbar, dass für viele Menschen doch dieses Projekt Sozialismus nicht völlig überholt ist und ausgestanden ist. Also Sozialismus mit menschlichem Gesicht, eben so wie Rosa Luxemburg das auch wollte, ist ja angesichts der Misere, die der Kapitalismus da jetzt anrichtet, eine nicht bloß romantische Rückwendung zum Vergangenen, sondern für mich ist auch die Frage des Sozialismus, wie immer man das verändert sehen muss, nicht völlig ausgestanden. Also ich glaube schon, dass es eine symbolische Artikulation von Bedürfnissen und Gegenbedürfnissen ist, aber die spielt ja in, wie wir wissen, eine zentrale Rolle in der Geschichte. Nicht? Also die Rosa-Luxemburg-Demonstration ist ja unter anderem ein erstes Element des Zusammenbruchs der DDR gewesen. Also das würde ich nicht gering schätzen. Also in Ihrer Frage klingt es so etwas, als ob das nichts oder wenig wäre. Ich glaube, solche symbolischen Treffen, öffentlichen Zusammenkünfte, stummen Verständigungen, auch also Kinder sind da mitgezogen. Es hat so eben mehr den Charakter eines 1. Mai-Ausflugs. Aber so etwas hat auch immer für das kollektive Wiedererkennen individueller Interessen also eine ziemliche Bedeutung in der Geschichte gehabt.
Soweit Professor Oskar nickt zu Rosa Luxemburg, zur Aktualität von Rosa Luxemburg. Wenn er jetzt den Hörer nicht aufgelegt hat, haben wir am Telefon Jürgen Elsässer aus Stuttgart. Jürgen Elsässer ist Konkretautor, Mitglied der Initiative Nie wieder Deutschland. Auch du hast dich mit Rosa Luxemburg beschäftigt. Vielleicht kannst du mal in Kürze also dein das zusammenfassen, was du bei Rosa Luxemburg aktuell findest.
Im Gegensatz zu meinem Vorredner sehe ich doch die Rosa-Luxemburg-Gedächtnis-Demonstrationen, die Ausflüge mit Kindern, wie Herr Negt sagte, wesentlich skeptischer. Also vermutlich pilgern doch nur zum Grab von Elvis Presley mehr Anhänger als zu dem von Rosa Luxemburg. Und vermutlich beruht diese ewig junge Begeisterung in beiden Fällen eher auf zwar sympathischer, aber dennoch eher auf Nostalgie als auf aktuellem Engagement. Es ist allerdings nicht die Schuld von Rosa Luxemburg, dass sie als verstaubte Antiquität angepriesen wird, sondern es ist eher das Versagen ihrer nostalgischen Verehrer. Die Evergreens von Rosa, der Aufruf zum Klassenkampf oder die Verbindung von Demokratie und Sozialismus oder dieser ewig totgeredete Satz, Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Diese Evergreens werden ja jedes Jahr von Neuem heruntergenudelt und dabei klingt das eine immer mehr wie eine Art Cover-Version der Ernst-Hellmann-Revival-Band und das andere so ein bisschen wie die guten Onkels aus der SPD-Baracke.
Ja, nun ist es aber so, dass auch du an Rosa Luxemburg ja einen positiven Anteil finden kannst. Vielleicht kannst du den nochmal darstellen.
Ja, ich würde eben sagen, bei dieser ganzen Nostalgiewelle fallen die wirklich aktuellen Teile, die wirklich brisanten Teile des Luxemburgismus unter den Tisch, insbesondere der Antinationalismus. Herr Negt hat zwar gerade auch erwähnt, den Internationalismus von Rosa Luxemburg, aber dieser Begriff erfasst ja Rosas Theorie gar nicht korrekt in aller Schärfe, denn im Unterschied zu Bebel und im Unterschied zu Lenin hat sie ja den Internationalismus zum Antinationalismus weiterentwickelt. Insbesondere hat sie diese blödsinnige Parole vom Selbstbestimmungsrecht der Völker radikal abgelehnt. Und sie selber kam ja aus einem unterdrückten Volk, nämlich dem polnischen. Und sie hat gerade in der Auseinandersetzung um die polnische Frage ihren radikalen Standpunkt entwickelt, weil sie gesagt hat, was soll die Unabhängigkeit von Polen? Das interessiert uns, die Linken, die Internationalisten überhaupt nicht. Wir wollen, dass die polnischen Arbeiter Schulter an Schulter mit den russischen Proleten für den Sturz des Zaren und für die Demokratie kämpfen. Das heißt, sie hat schon die nationale Unterdrückung gesehen, aber ihre Antwort darauf war nicht Nation, sondern Demokratie, nicht Staat, sondern Revolution. Und das finde ich einen sehr radikalen und sehr zeitgemäßen Ansatz.
Aber romantisierst du denn da auch Rosa Luxemburg nicht ein bisschen mit? Soweit ich mich erinnern kann, hat sie in bestimmten Fällen sich doch für Nationalbefreiung ausgesprochen, speziell im Kampf von Völkern gegen das Osmanische Reich damals. Also hat sie doch wohl die nationale Befreiung abhängig gemacht vom Stand der Kapitalisierung der Staaten, die ja im Osmanischen Reich noch lange nicht so stark waren, wo dann ihrer Meinung nach der Kapitalismus noch eine befreiende Wirkung gehabt hätte. Also der Kapitalismus, der dann nach der nationalen Befreiung leichter Einzug hätte halten können. Und auch ein anderer Aspekt, finde ich, spricht dafür, dass Rosa Luxemburg doch sehr stark in negativen Tendenzen der Arbeiterbewegung befangen war, ihre Trennung künstlich und natürlich, ihr Gerede von der Zersetzungsgeschichte hat auch so ein bisschen antisemitischen Beiklang.
Naja, man sollte Rosa Luxemburg nicht idealisieren, das stimmt schon. Ihr antinationaler Ansatz weist natürlich gewisse Brüche auf, er ist nicht ganz konsistent, aber es ist doch der einzige Ansatz in der klassischen marxistischen Bewegung, der diese Option überhaupt öffnet. Und ungeachtet von Schwankungen im Einzelfall hat sie sich doch in der theoretischen Auseinandersetzung, wo es um die allgemeinen Prinzipien der nationalen Frage ging, sehr deutlich ausgedrückt. Beispielsweise indem sie eben diese Forderung der nationalen Selbstbestimmung im Grundsatz verworfen hat, weil sie gesagt hat, dadurch wird die politische und die ökonomische Selbstbestimmung der Leute zugedeckt und dumm geredet. Und weil sie auch diese Kategorie abgelehnt hat von den unterdrückten Völkern, die es zu mobilisieren gelte. Und ich glaube, im Nachhinein betrachtet hat ja da die Parole von den unterdrückten Völkern, die sich befreien müssten, eine Parole, die Wilson aufgegriffen hat als amerikanischer Präsident, und Lenin hat ja in der Vorbereitung des Zweiten Weltkriegs eine ganz katastrophale Rolle gespielt, und Rosa Luxemburg hat es sehr hellsichtig vorhergesehen, dass auch solche kleinen Völker, solche unterdrückten Nationen, sobald sie Staat geworden sind, in die imperialistische Dynamik und in die expansionistische Dynamik reingezogen werden. Und so war es dann auch im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs, dass diese kleinen Nationchen Osteuropas alle an der Seite Nazi-Deutschlands in den Krieg marschiert sind und den Status quo in der Zwischenkriegszeit zusammen mit den deutschen und den italienischen Faschisten destabilisiert haben.
Aber nochmal jetzt auf dieses, also was ich als antisemitische Anklänge bezeichnen würde, also ihre Trennung in natürlich und künstlich, gerade das wird zum Beispiel auch in der Frauenbewegung jetzt wieder ausgegraben, wurde von Christel Neusius ausgegraben. Es ist doch wahrscheinlich eher so, dass Erinnerung an Rosa Luxemburg immer eher so einen affirmativen und kritischen Charakter haben kann.
Ich habe ja gesagt, also da stimme ich ja zu, dass man sie nicht als konsistente Denkerin in der Frage sehen soll, sondern eher als Pionierin, die sich den Weg durch das ganze Gestrüpp der Orthodoxie und des leninischen Pragmatismus hindurchgebahnt hat. Und bei diesem Bahnen eines neuen, eines ungewöhnlichen, eines radikalen Weges, zum Beispiel in der nationalen Frage, hat sie natürlich auch ab und zu daneben gehauen. Aber der springende Punkt ist doch, dass ihre ganze Theorie der nationalen Frage weder in den negativen Seiten, die du jetzt angesprochen hast, noch in den positiven, in den revolutionären Äußerungen, die ich angesprochen habe, weder im einen Fall noch im anderen Fall überhaupt bekannt ist. Das heißt, beispielsweise ihre polnischen Schriften, die sich wesentlich mit der polnischen Frage auseinandergesetzt haben, die sind in der Reihe gesammelte Werke im Dietz-Verlag noch gar nicht veröffentlicht worden. Die werden erst als Band 6 im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Es gab eine Vorabausgabe in einem kleinen westdeutschen Verlag Anfang der 70er Jahre, aber die war schnell vergriffen und wurde nie mehr aufgelegt. Das heißt, es gab hier nie eine Auseinandersetzung damit.
Okay, ich denke, belassen wir es mal dabei. Ich danke dir, dass du noch Auskunft gegeben hast, und wir kommen jetzt zu den Veranstaltungshinweisen.